Deutschlandfunk, Information und Musik.
Massive Ausschreitungen gegen ein Großaufgebot der Polizei, brennende Barrikaden, Steine, Feuerwerkskörper und Einkesselungen bis in die Morgenstunden mit mehreren Verletzten auf beiden Seiten. Sie haben es vielleicht eben in den Nachrichten gehört. Gestern haben 1500 Menschen in Leipzig trotz eines vom Verwaltungsgericht erlassenen Demonstrationsverbots gegen das Urteil im Prozess Lina E. protestiert. Das Oberlandesgericht in Dresden hatte am Mittwoch mehrjährige Haftstrafen wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung und schweren körperlichen Angriffen auf Rechtsextreme gegen die Studentin und ihre drei Mitangeklagten verhängt. 2,5 bis über 5 Jahre sind ein vergleichsweise hohes Strafmaß nach einem Indizienprozess ohne handfeste Beweise. Dies, aber auch die Brutalität und das organisierte Vorgehen der TäterInnen hatten eine polarisierende Diskussion über Linksextremismus losgetreten. Sowohl der Prozess als auch die Reaktion darauf zeigen eines ganz deutlich: eine Spirale der politisch motivierten Gewalt. Felix Neumann arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Sicherheitsfragen und warnt vor den Gefahren des Linksextremismus in Deutschland. Ich habe gestern mit ihm telefoniert und ihn als erstes gefragt, was genau er unter Linksextremismus versteht.
Wenn man sich Linksextremismus theoretisch annähert, dann kann man auf zwei Ideenströmungen zurückgreifen. Das wäre zum einen der Kommunismus und zum anderen der Anarchismus. Beide, und das ist die Gemeinsamkeiten, möchten eine Art neue Gesellschaftsordnung, eine neue Gesellschaftsform etablieren, die insgesamt auf Gleichheit beruht. Die Unterschiede wären hierbei, dass der Anarchismus darauf abzielt, dass es eine gewisse Herrschaftslosigkeit gibt, also eine Befreiung von allen Zwängen. Und da ist ganz zentral, dass jegliche Form von komplexer Organisation, und da zählt Staatlichkeit auch mit hinein, als repressive Gefahr angesehen wird. Der Kommunismus hingegen strebt nach einer klassenlosen Gesellschaft und mit dem revolutionären Gedanken, der da inne liegt, versucht man langfristig zu planen. Das ist aber quasi nur die Theorie. In der Praxis haben wir ganz viele Übergangs- und Mischformen, wir haben Grauzonen, wir haben Akteure und Akteurinnen und Gruppen, die sich auf die eine Seite, auf die andere Seite beruhen und aus beiden Strömungen Ideen für sich dann persönlich ziehen. Was ganz wichtig hierbei noch ist, wenn wir dann eben auf das Organisatorische schauen, dann haben wir eben Linksextremisten und Linksextremistinnen, die ihre eigene politische Analyse, ihre eigene politische Vorstellung als unfehlbar betrachten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass man das eigene Handeln, das Verfolgen von Zielen mit Gewalt durchsetzen kann. Und diese Legitimierung von Gewalt ist ganz zentral für Linksextremismus. Und da spielt dann auch das Denken in Schwarz-Weiß mit hinein. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Feind und es gibt einen ganz klaren Freund. Und das ist sehr prägend für den Linksextremismus.
Und inwiefern spielt das, also Streben nach Gleichheit oder Freiheit vom Staat, bei der Gruppe, die jetzt verurteilt wurde, inwiefern spielt da das mit rein?
Also bei dieser Gruppe gab es eben auch den Vertrauensverlust in den Staat. So würde ich annehmen, dass der Staat unzureichend gehandelt hat. Und dann hat man eben sich dafür entschieden, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Selbstjustiz wäre dann das Stichwort und hat dann auf eigene Faust gehandelt.
Das strukturierte Vorgehen, die enorme Brutalität spielten ja auch in den Medienberichten eine große Rolle. Hat das eine neue Qualität aus Ihrer Sicht?
Also dieses strukturierte Vorgehen, das ist genau das, was auch Herr Haldenwang, der Verfassungsschutzpräsident, also auch Nancy Faeser, die Innenministerin, immer wieder betont. Und das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Und diese Entwicklung lässt sich mit zwei Merkmalen ganz deutlich belegen. Also zum einen gibt es eben, wenn wir uns die Angriffe und Anschläge anschauen, einen Wandel von einer institutionellen Ebene zu einer persönlichen Ebene. Das heißt, man versucht mehr und mehr Personen ins Ziel zu nehmen. Und der zweite Punkt, und das ist der, den Sie gerade schon angesprochen haben, wir haben eine Abspaltung von Klein- und Kleinstgruppen, die sich dadurch charakterisieren, dass es eine höhere Gewaltbereitschaft in diesen Gruppen gibt und diese Gruppen professionalisieren sich. Und Professionalisierung bedeutet eben genau das, dass man sich detaillierter mit den Zielen beschäftigt, dass man länger und besser plant, um die eigenen Ziele dann aus der eigenen Perspektive versucht, effektiver umzusetzen.
Diese politisch motivierte Gewalt, die haben wir ja auch schon vorher in Leipzig-Konnewitz vor allen Dingen gesehen. Was denken Sie, sind Gründe dafür?
Also ich glaube, politisch motivierte Gewalt hat unterschiedlichste Gründe. Also wenn wir uns jetzt nicht nur auf Linksextremismus, sondern vielleicht auf alle Formen des Extremismus konzentrieren, weil Das, glaube ich, ist relativ ähnlich. Wenn wir dann über die Radikalisierungsprozesse sprechen, dann haben wir einen gewissen Vertrauensverlust in Politik. Es gibt eine Unzufriedenheit, Menschen fühlen sich nicht abgeholt. Das ist ein allgemeiner Zuspruch. Und ein zweiter, den man hier mit aufführen sollte, ist, dass der Zugang zu radikalen, zu extremistischen Inhalten, egal ob das jetzt Schriftform, Bildform oder Videoform ist, heutzutage viel, viel einfacher ist, als dass das vielleicht vor 10, vor 20 oder vor 50 Jahren der Fall war. Und somit haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen radikalisieren und sich extremistischen Gruppen anschließen.
Verstehe, die sozialen Medien als Radikalisierungsmaschinen. Der Richter hat jetzt, wo Sie das auch nochmal mit anderen Extremismusformen verglichen haben, trotz seines harten Urteils den Kampf gegen Rechtsextremismus, den er als derzeit größte Gefahr im Land sieht, als achtenswertes Motiv hervorgehoben. Erkennen Sie auch diesen Unterschied an, ob man Gewalt gegen unschuldige Minderheiten einsetzt oder gegen diejenigen, die das tun?
Ich glaube, da sprechen wir vielleicht immer von der Behauptung, dass Linksextremisten und Linksextremistinnen zwar für eine gute Sache kämpfen, aber die falschen Mittel heranziehen. Und ich glaube, da sollte man ganz klar betonen, dass Gewalt in jeglicher Form kein legitimes Mittel ist und niemals zur Durchsetzung von politischen Zielen oder Zielen jeglicher Art herangezogen werden sollte. Gewalt ist schlicht und einfach kein legitimes, kein gutes Mittel.
Trotzdem ist das Motiv auch ein Unterschied. Ich denke, es gibt noch einen Unterschied, nämlich die Strafen und auch der Aufwand, mit dem gegen Links ermittelt wurde, der fiel ja vergleichsweise hoch aus, denken wir etwa an die rechten Helfer des NSU. Und wenn man das vor der deutschen Geschichte betrachtet, frage ich mich, macht sich der Staat an dieser Stelle nicht wirklich auch mitschuldig, dass linksextreme Gruppen, die seiner Stadt gegen Nazis vorgehen, anschlussfähig werden? Was denken Sie?
Vielleicht wird nicht bei Linksextremismus zu sehr gehandelt, sondern vielleicht bei Rechtsextremismus zu wenig. Also wenn linksextremistische Gruppierungen verfolgt werden, dann hat das sicherlich eine handfeste Begründung, beispielsweise durch die Anwendung von Gewalt. Und ich glaube, dass bei rechtsextremistischen Straftaten bei den Sicherheitsbehörden noch Aufholbedarf besteht.
Also auf den rechten Augen blind.
So weit würde ich definitiv nicht gehen. Also gerade beispielsweise die Razzien im Bereich der Reichsbürgerszene, die wir dieses Jahr, also auch letztes Jahr im riesengroßen Umfang gesehen haben, sprechen für ein sehr gutes Handeln der Sicherheitsbehörden. Aber gerade wenn wir beispielsweise das Einbeziehen von sozialen Medien mit einkalkulieren, dann gibt es da sicherlich noch Aufholbedarf bei den Sicherheitsbehörden. Und da ist, glaube ich, dann auch die Politik in der Pflicht, sowohl finanzielle als auch personelle Stärkungen den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen, damit man eben mit diesem größten Problem, und das ist der Rechtsextremismus ja, auch umgehen kann. Denn vielleicht fehlen da bei den Sicherheitsbehörden einfach die Kapazitäten momentan.
Das Verfahren und Urteil löste Solidaritätsbekundungen, öffentliche Gewaltandrohungen und zuletzt auch gewaltvolle Proteste von links in einem beträchtlichen Maß aus. Wie ließe sich denn diese Gewaltspirale, von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die Sie eben auch zitiert haben, in diesem Zusammenhang spricht, wie ließe sich die durchbrechen? Was denken Sie?
Also ich glaube, dass ein ganz entscheidender Faktor dabei die politische Kommunikation ist. Gesamtpolitisch betrachtet, wenn wir von Krisen sprechen, wenn wir von Extremismus sprechen, muss die Kommunikation zwischen Politik und Bürgern und Bürgerinnen einfach besser werden. Verfahren, Entwicklungen müssen besser präsentiert werden, müssen veranschaulicht werden. Sie müssen so erklärt werden, dass das alle Personen bestmöglicherweise verstehen können. Und dann muss es natürlich auch die Möglichkeit geben für Deradikalisierung, also für Prävention. Das heißt, wenn wir über Extremismus sprechen, muss vorher etwas gemacht werden, also nachher. Und da sprechen wir dann von Aussteigerprogramm. Wenn wir über Deradikalisierung sprechen, wir sprechen über professionelle Beratung. Aber davor muss es eben auch die Möglichkeit geben, beispielsweise mit dieser Gewalt umzugehen und zu deradikalisieren.
Felix Neumann war das, Sicherheitsexperte der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.